Hi, herzlich willkommen zu Boom, dem Podcast mit mutigen Macherinnen. Ich interviewe hier jeden Monat Frauen und Männer, die beeindruckende berufliche Wege gehen und bereit sind, uns auch hinter die Kulissen schauen zu lassen. Heute stelle ich euch Angela Reschke vor. Die 58-Jährige ist Diplompsychologin und arbeitet seit gut 20 Jahren in der Hospizarbeit. Angela Reschke befasst sich beruflich mit den wohl schwierigsten Themen des Lebens, dem Sterben und dem Tod. Vielen von uns fällt es sehr schwer, über diese Themen nachzudenken, geschweige denn darüber zu sprechen. Es wird in der Schule nicht wirklich thematisiert, in vielen Familien und der Arbeit total verdrängt. Doch irgendwann im Leben müssen wir uns alle mal mit dem Thema befassen und schnell merken wir, dass bei der großen Unverschämtheit, die der Tod nun mal einfach ist, es Wege gibt, mit ihm klarzukommen. Das musste auch Angela Reschke feststellen, als sie mit Anfang 30 ihre beste Freundin verlor. Eine kleine Verabredung, die zwei trafen, brachte Angela später viel Trost in der Trauerarbeit. Auch darüber spricht sie. Aktuell ist das Thema Sterben in der Familie einer meiner engsten Freundinnen sehr präsent, die auch von Angela Reschke beraten werden. Dadurch lernte ich auch, dass ein Hospiz nicht nur ein Ort zum Sterben ist, sondern es dort auch viel Beratung und Unterstützung gibt, wenn man zu Hause Angehörige begleitet. Und auch anschließend gibt es für Angehörige das Angebot für Trauer-Selbsthilfegruppen. Sogar Workshops werden für Erwachsene und Kinder angeboten, um sich den vielen Facetten dieses Themas zu nähern. Angela Reschke schwärmt in unserem Gespräch auch sehr von der ehrenamtlichen Arbeit in der Sterbebegleitung. Wie das die eigenen Sorgen, den Alltagsstress neu ordnet, wie die Zeit einfach mal stillstehen bleibt und das Ego verstummt, das hat sehr heilende Kräfte, sagt sie. Mein Wunsch, mich bald ehrenamtlich zu engagieren, ist durch unser Gespräch tatsächlich noch viel konkreter geworden. Womit Angela Reschke mir ebenfalls in unserem Gespräch sehr geholfen hat, ist der Umgang mit den vielen Fragen zum Thema Tod von meiner 5-jährigen Tochter. Da hatte die inzwischen 4-fache Omi viele Tipps parat. Diese Podcast-Folge handelt also überraschenderweise von einem sehr ernsten Thema und auch ich hatte zuerst ein mulmiges Gefühl, als ich da auf den Hof fuhr vom Hospiz, in dem Angela Reschke arbeitet und wir uns dann auch noch in den Raum der Stille setzten im Hamburger Hospiz. Doch zu wissen, dass man, wenn das Thema Tod aktuell wird, man nicht alleine ist, Hilfe bekommt und wie man am besten mit Betroffenen umgeht, beruhigt, wirklich ungemein und führt nochmal vor Augen, wie dankbar wir jeden Tag für unser Leben sein sollten und was wirklich wichtig ist. Hier kommt unser Gespräch. Ich würde gerne mit der Frage starten, warum es so vielen Menschen so schwer fällt, über Sterben und den Tod zu sprechen.
Es kommt natürlich immer auf die Situation an. Natürlich auf einer fröhlichen Party. Wer möchte da schon plötzlich hören, mein Vater ist schwer krank oder ich selber habe eine schwierige Diagnose. Es kommt sehr auf den Kontext drauf an. Ich erlebe auch das Gegenteil. Wir machen ja viele Informationsstände in den Einkaufsstraßen und viele kommen gezielt auf uns zu und sind ganz froh, endlich eine Chance zu haben, mal mit jemand über das zu sprechen, was sie erlebt haben. Und dann sind wir einfach wirklich auch wenig geübt. In der Schule lernen wir alles Mögliche und obwohl vielleicht Mathe und Rechtschreibung nicht automatisch absolut in jedes Leben gehören muss, der Tod aber wird in jedes Leben gehören. Und trotzdem wird es regelhaft weder im Kindergarten unterrichtet, kann man hier natürlich nicht sagen, aber zum Thema gemacht, noch in der Schule. Und in der Familie ist es natürlich so, dass die Rollenvorbilder fehlen. Also zumindest kann ich das für den städtischen Bereich sagen. Im ländlichen Bereich mag es noch anders sein.
Du meinst, man sieht, die Kinder sehen gar nicht mehr die Menschen sterben. Also früher auf dem Land war es ja oft so, dann sind die Großeltern vielleicht pflegebedürftig geworden, sind mit zu der Generation davor gekommen, dann hat man das wahrgenommen als Kind. Du meinst, im städtischen Bereich ist das so ausgelagert, dass die Kinder das gar nicht mehr sehen? Oder warum ist das nicht so ein Thema? Ja, ne?
Für die Kinder ist es ein Thema. Und für die Kinder ist es auch gar kein Problem. Die sind ständig mit dem Tod konfrontiert.
Ja, ich weiß.
Da sagt Mama, nicht auf die Ameise treten. Ja. Warum? Du machst sie tot. Was ist tot? Oder ein Kind findet ein totes Tier und ist natürlich ungeheuer neugierig. Ein Kind möchte auch wissen, mein kleiner Enkel will genau wissen, warum meine Haut an meinem Hals schrumpelig ist und bei Mama nicht. Ja? Das ist erklärungsbedürftig.
Ja.
Erleben aber Kinder in dem Moment, dass die Erwachsenen zurückzucken.
Ja.
ratlos sind und emotional überfordert, merken die Kinder, oh, das ist ein heißes Eisen. Hier überfordere ich vielleicht Mama und Papa, vielleicht frage ich noch ein zweites Mal, vielleicht ein drittes Mal, aber irgendwann verstummt das Kind und macht sich seine eigenen Gedanken oder eben es hat eine Chance über ja, Pädagogen, Kindergärten und so weiter, sich doch damit auseinanderzusetzen. Nein, nein, Kinder sind ganz neugierig, was das Alter und den Tod angeht, schamlos fragen sie, warum geht die an Krücken und warum sieht der so und so aus. Mm. Die Kinder sind nicht das Problem, die entdecken den Tod überall.
Und wie hast du deiner Tochter das beigebracht oder hast mit ihr über den Tod gesprochen? Weil meine Tochter spricht jetzt mit, also die hat mit 4 angefangen, ununterbrochen zu fragen, wie das ist, wenn ich zum Beispiel sterbe, was ist, wenn mein Mann stirbt und so. Und manchmal ist man dann ja erstmal so, oh Gott, wie erklären wir es den Kindern jetzt? Wie hast du es gemacht?
Ich erinnere gar nicht, dass meine Kinder so viel gefragt haben. Aber mit den Enkelkindern unterhalte ich mich natürlich. Ja. Und neulich hatten wir gerade die Situation, da ist, haben wir eine tote Amsel gefunden und wir wollten spazieren gehen. Und wir haben dann so ein bisschen überlegt, was machen wir mit der? Und ach, später kommen wir zurück und beerdigen die. Und dann hat der Enkel, der Kleine, der ist jetzt 2,5, gesagt, ja, dann kann sie auch besser schlafen, wenn sie tot ist, wenn sie in der Erde ist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, als Erwachsener nicht so zu tun, als wüssten wir etwas über den Tod. Dass wir da äußerst zurückhaltend sind, dass wir, wenn wir unsere Ideen, innere Bilder mitteilen, dass wir immer wieder sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube so und so könnte es sein. Mhm. Und ganz wichtig, die Frage stellen, was denkst du denn? Mhm. Und wenn sie ganz gut sind oder wenn du ganz gut bist, dann fragst du erst die Kinder, was denkst du denn?
Ah,
ja? Okay. Und dann erst kommst du mit deinen vorsichtigen Antworten und ja, und ihr entwickelt zusammen ja ein Szenario.
Ja. Ja, es gibt so ein sehr, sehr süßes Kinderbuch, das heißt Opas Reise. Und das Witzige war, dass ich das sofort, also ich habe es gelesen und habe sofort gesagt, das handelt ja eigentlich vom Tod. Ne, das, da ist so ein Sohn, so ein Enkel, der besucht seinen Opa und die gehen auf so eine Reise und der fährt dann auf so eine tolle, bunte Insel und möchte da gerne bleiben und sagt dem Enkel, du fährst wieder zurück und ich schreibe dir dann Briefe. So, ne? Und ganz viele haben das gar nicht verstanden, glaube ich, als Trauerbuch. Hm. Und da hatte meine Freundin gefragt, ja, aber ist das denn okay, wenn ich meinem Kind suggeriere, dass, dass das auch der Tod ist? Und da hattest du gesagt, glaube ich, ja, warum denn nicht? Also, dass sich jeder, dass er so ausmalen darf, wie er möchte eigentlich.
Also, man würde ja dem Kind nicht nur ein Bilderbuch anbieten, sondern mehrere. Mhm. Und jedes Bilderbuch würde wieder den Tod, die Trauer anders beleuchten, mit anderen Aspekten. Mhm. Und das ist eben ein Bilderbuch. Und darüber kann man mit dem Kind sprechen. Mhm. Ne? Guck mal, so wird es vielleicht sein, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin. Also, ich bin Omi, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, ja, vielleicht gibt es eine ganz tolle Insel für Omi. Und was nehme ich mit auf die Insel? Ich nehme mit, dass du der süßeste kleine Enkel bist und was wir Schönes gemacht haben. Mhm. Und daran werde ich mich erinnern. Und dann schicke ich dir mal ganz viel tolle Gedanken und Liebe. Vielleicht wird es so. Mhm. Und dann wird vermutlich mein Enkel die Geschichte weiterspinnen und sagen, guck mal, und dann stehe ich auch wie dieser kleine Junge im Bilderbuch am Fenster und denke auch ganz doll an dich.
Ja.
Also, so, und dann schlagen wir das nächste Buch auf und dann ist es wieder ganz anders. Ne? Dann wird da vielleicht ein Grab gezeigt und dann sage ich, oh, das sieht aber doof aus, das möchte ich aber nicht. So. Mhm. Und dann kann man darüber sprechen, welche Lieblingsblumen hast du und welche hast du und so. Also,
Also eher eine gemeinsame Geschichte finden und er finden.
Ja, gemeinsame Geschichten, also viele Geschichten, immer wieder einkreisen, denn wir haben keine Wahrheiten in dem Bereich. Ne? Wir haben höchstens so eine Idee, wie wir es uns wünschen und was wir dem anderen mit auf den Weg geben wollen. Mhm. Also es ist ein ewiger Suchprozess, auch bei denen, die meinen zu wissen, was da vielleicht kommt. Und es geht um das immer wieder neu finden. Tatsächlich stellen wir fest, dass die ganz großen Fragen des Lebens gar nicht sofort gestellt werden. Mhm. Eigentlich geht es ganz viel darum, am Ende des Lebens Möglichkeiten zu finden, nochmal das herzustellen, was mein Leben wirklich ausgemacht hat. Das ist so eine Form der Rückversicherung. Mein Leben war so, wie ich es gelebt habe, gut oder zumindest richtig für mich. Und das bedeutet, dass die Menschen sehr dankbar sind, wenn es ihnen mit ehrenamtlicher oder professioneller Hilfe gelingt, wieder sowas wie Alltag herzustellen. Und zwar das, was ihren ganz persönlichen Alltag ausgemacht hat. Das wird in aller Regel am Lebensende auch als Lebensqualität definiert. Also, dass Menschen selbstbestimmt wieder, also trotz der Erkrankung, wieder in die Lage versetzt werden, selbstbestimmt diesen Lebensabschnitt zu gestalten. Und wir helfen dabei. Und natürlich können dabei auch so ganz gewichtige Fragen mal Thema werden. Es zeigt sich aber, dass für den diese Fragen schon immer gewichtig waren, der wird das auch hier am Ende des Lebens erneut thematisieren.
Ja.
Für den das nie wichtig war, der da ungeübt ist, für den wird das vielleicht gar nicht Thema werden.
Ja, es ist ja auch oft eine Verdrängung wahrscheinlich, ne? Dass manche das Thema sich dem Thema auch gar nicht stellen wollen, sondern einfach dann das so passieren lassen wollen, oder?
Ob das Thema der Endlichkeit da hingeschaut wird, ist natürlich auch eine Frage, wie viel Kraftreserven habe ich für diese Frage, für die Antworten. Und manch einer wird auch von dieser Frage profitieren, im Sinne von, mir wächst wieder Kraft zu. Ja? Und manch einer wird instinktiv spüren, diese Frage kostet mich mehr Kraft, als ich gerade zur Verfügung habe. Und dann, also das Wort Verdrängung ist zwar richtig, aber es hat so einen negativen Beigeschmack, dem möchte ich gerne entgegenwirken, weil das ist eine ganz gute Strategie auch, sich die Lebenszeit und die Lebenskraft einzuteilen. Was ist mir jetzt wirklich noch wichtig? Als meine Freundin so schwer krank war, war es tatsächlich so, es war für mich so unglaublich, dass obwohl sie eine ganz schlechte Prognose hatte, eine ganz schwere Erkrankung, ich es eigentlich fast bis vor ihrem Tod, also ich habe sie 2 Jahre eng begleitet, nicht glauben konnte, dass sie sterben würde. Das war für mich nicht zu begreifen. Ganz kurz vorher, 7 Tage vorher oder 6 Tage vorher, hat sie etwas zu mir gesagt, wo sie sich eigentlich von mir verabschiedet hat. Und erst hinterher, obwohl es ganz deutlich war, ist mir klar geworden, also hat der Kopf angefangen zu arbeiten. Hey, sie hat es dir gesagt, sie hat sich von dir verabschiedet. Wie gesagt, der Tod ist ungeheuerlich. Er ist mit dem kleinen Gehirn kaum zu fassen. Besonders wenn es um so ganz nahe Personen geht. Und mit dieser Freundin war ich mehrfach von WG zu WG gezogen und wir haben die Kinder zum Teil, also haben uns da massiv unterstützt, die Kinder aufzuziehen. Es war wirklich, genau. Also das war schwer, wirklich das, die Realität an mich ranzulassen, obwohl ich so dicht dran war.
Und wie hast du das dann gemacht? Also
ich war so im Kampf um meine Freundin, dass ich wirklich das gar nicht, obwohl ich es gesehen habe, habe ich es nicht zugelassen. Also weil meine ganze Energie galt, ich unterstütze dich und das muss doch klappen. Und wobei einmal hatte ich eine Sternstunde, das war ungefähr ein Dreivierteljahr, bevor sie gestorben ist. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich es thematisieren. Und dann war ich tatsächlich ganz mutig und habe gesagt, du, pass auf, ich muss jetzt was mit dir thematisieren. Und jetzt kommen mir gleich die Tränen, aber das war auch wirklich so, da habe ich zu ihr gesagt, also wenn du das hier nicht schaffst, versprich mir, dass du mich ab und zu besuchen kommst im Traum.
Ja.
Und das hat sie gemacht. Und das hat sie mir auch sofort versprochen.
Ja.
Also, das hat sie jahrelang gemacht. Das war für mich ein unglaublicher Trost.
Ja.
Also diese innere Verbindung mit den Verstorbenen, die müssen wir nicht aufgeben. So ist jedenfalls meine Erfahrung.
Genau darüber habe ich gerade mit einer Freundin gesprochen, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir so wahnsinnige Angst haben vor dem Tod unserer Mütter oder Eltern. Und sie hat auch zu ihrer Mutter gesagt, Mama, wir müssen da was ausmachen. Sollte dir was passieren, du musst irgendwie wiederkommen, auf eine andere Art und Weise. Ja, irgendwie so, ja. Ja, dass man sich so verabredet, ne? Dass man so Zeichen kriegt oder sowas, ja.
Ja, wobei...
Also eigentlich suchen wir dann was Tröstendes wahrscheinlich, ne?
Wir ringen darum, die Beziehung irgendwie in neuer Form weiterleben zu können. Ja. Und das ist Trauerarbeit übrigens. Ja. Also der Liebe eine neue Form zu geben. Ja. Und das geht.
Ja.
Das soll jetzt nicht so... Also man kann ja auch beispielsweise... Zeichen deuten, wenn man plötzlich die Vollkommenheit der Natur entdeckt, wie alles toll aufeinander abgestimmt ist. Und darüber kann man vielleicht eine Erfahrung von tiefem Vertrauen machen, dass selbst der Tod der geliebten Mutter in einer bestimmten Abfolge des Geschehens doch auch seine Richtigkeit hat. Und dass also genau, die Mutter muss nicht zu einem im Traum sprechen. Es kann auch ganz anders sein.
Ja.
Ja, also diese Erfahrung von, es ist anders, aber ich bin wieder heil. Also heil im Sinne von, ich habe wieder das Ganze im Blick, obwohl ein Teil fehlt.
Ist das so ein beruhigender Gedanke, dass man so sagt? Also das fand ich auf der Homepage auch so spannend mit den Erfahrungsberichten von Trauernden oder auch Angehörigen von Gästen hier im Hospiz, die gesagt haben, ich bin so froh, dass mir gesagt wurde, dass es wieder helle Tage geben wird. Nach so 2 Jahren hatte eine geschrieben, dass man wieder lachen kann. Also sie bieten ja auch so eine Trauer-Selbsthilfegruppe an, ne?
Genau.
Gesehen. Ja.
Ja. Ja, also 3-mal im Jahr bieten wir den Start einer neuen Trauer-Selbsthilfegruppe an. Und ich bin aber ganz vorsichtig damit, also wenn Trauernde sehr, sehr, sehr im Schmerz sind, das ist praktisch wie, ich bin gerade am Ertrinken und wirf mir um Himmels Willen einen Rettungsring zu. Ja, wir können den Rettungsring zuwerfen, zum Beispiel durch die Gemeinschaft der Trauernden in so einer Gruppe. Aber was... finde ich, kein Rettungsring ist zu sagen, es wird eines Tages wieder helle Tage geben. Das muss der Trauernde erleben, weil das wäre sonst sowas wie zudecken, kein wirklich guter Trost. Die Trauer und der Schmerz drücken ja die Bedeutung der Liebe und der Verbindung aus. Und wenn ich dann beschwichtige und sage, es wird wieder gut werden und warte erstmal das erste Trauerjahr ab, dann kriegt der andere das Gefühl, also er möchte zwar diesen Schmerz nicht haben, der tut wirklich, wirklich sehr weh, aber wenn ich das wegnehmen würde, würde ich ja das wegnehmen, was auch die Liebe ausdrückt, was dahinter steht. Also das sollten wir nicht tun. Wir sollten trauernden Menschen Raum geben. Raum geben und mit einer Haltung, dass wir nicht wissen, was für den anderen jetzt gerade richtig ist. Das ist dieses Suchen und Finden, von dem ich anfänglich sprach. Dem anderen wirklich diesen Such- und Findungsprozess zutrauen und an seiner Seite sein.
Dass er so seinen eigenen Weg damit findet. Du unterstützt ja auch viel die Angehörigen. Also das heißt, ihr seid ja nicht nur dafür da, dann wirklich den Sterbenden hier zu helfen, sondern auch den Angehörigen. Was gibt denen denn Ruhe und Zuversicht? Weil die werden ja auch überfordert. Ich hatte das bei euch auf der Seite gesehen, aber auch selber aus Erfahrung weiß ich, dass tödlich Erkrankte ja durch verschiedene Phasen gehen. Also diese Verdrängung, dann diese Wut, dann die Trauer selber schon. Wie sprichst du dann den Angehörigen Mut zu?
Ja.
Oder gibst ihnen Kraft?
Also ganz kurz zu diesen Phasen. Mhm. Das darf man sich nicht linear vorstellen. Mhm. Das heißt, eine Phase wechselt die nächste ab, sondern das sind mehr Zustände, emotionale Zustände, und die können ganz schnell wechseln, mhm, und die müssen auch nicht alle auftauchen. Mhm. Also Angehörige brauchen oft, vielleicht sogar meist, ich weiß nicht, eigentlich mehr, sie bekommen es nicht, aber, mhm, sie bräuchten, finde ich, mehr als der, der sterben wird. Mhm. Der sterben wird, kann gestalten, das ist ungeheuer tröstlich. Mhm. Der Angehörige kann eigentlich nur begleiten und, mhm, dem zusehen und ist dem eigentlich ohnmächtig ausgeliefert. Und, mhm, dabei will gerade er das Beste, mhm, oder sie, und am liebsten retten und am liebsten bewahren vor schlimmen Herausforderungen, wie, mhm, vielleicht unsensiblen Pflegepersonal oder Ärzten oder Schmerzen oder wie auch immer. Also der Angehörige will nur das Beste, mhm, ist aber letztendlich fast ohnmächtig und kann wenig gestalten, sondern muss die Gestaltung dessen, der stirbt, mittragen, ob er die gut findet oder nicht. Angehörige müssen erstmal hören, dass sie alles richtig machen. Also, sofern sie alles richtig machen. Ne? Angehörige, die immer sagen, nun ist doch noch was, obwohl der andere starke Übelkeit hat und so. Die müssen erstmal in ihrer Emotionalität, in ihrer Sorge abgeholt werden. Mhm. Also gespiegelt bekommen, wie es ihnen geht, dass sie sich selber wieder in den Fokus nehmen. Angehörige blicken mit riesen Augen auf das Leid des anderen und verlieren sich selber aus dem Blick. Und werden durch die Angst und Sorge vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn sie denn überfürsorglich sein sollten, auch mal unsensibel für die wirklichen Bedürfnisse des Sterbenden. Also ganz wichtig, den Blick auf sich selber zurückzulenken. Aber das braucht einen Begleiter, der die Not des Angehörigen auch aufgreift. Und natürlich ganz deutlich sagt, was die Angehörigen leisten. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich mal vorstellt, sein Angehöriger begleitet ein Jahr, zwei Jahre, manche sogar 10 Jahre, einen Schwersterkrankten. Die Angehörigen werden nicht nur zu Experten dieser Erkrankung, sie werden zu Dolmetschern. Was will eigentlich mein Angehöriger? Sie werden zu Dienstleistern, das heißt, sie informieren sich darüber, wo kriege ich jetzt das beste, weiß ich nicht, Pflegebett her und so weiter und so weiter. Sie müssen natürlich nebenbei ganz viele andere Lebensthemen auch bewältigen. Mhm. Also das denkt man ja nicht. Mhm. Der Angehörige ist nicht nur Angehörige.
Der ist vielleicht auch noch Vater, Mutter, berufstätig.
Oder ja, die ganz schlicht, die Waschmaschine geht kaputt und, mhm, es muss eine neue Waschmaschine gekauft werden. Mhm. Für uns beide schon ärgerlich genug, wenn es passiert.
Ja, ja.
Aber jemand, der eigentlich einen 24-Stunden-Job hat, also für den ist das dann eine massive Herausforderung. Also Angehörige brauchen, finde ich, viel, viel mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge in dieser Gesellschaft, viel mehr Verständnis. Verständnis auch in dem Sinne, WhatsApp ist ja eine prima Sache, wenn man, mhm, kommunikativ sein will. Aber stell dir einen Angehörigen vor, der pro Tag 15 SMS oder WhatsApp kriegt. Wie geht es denn sowieso? Ja, also
dass man auch noch so Pressesprecher wird für den Erkrankten, ja.
Genau, Pressesprecher für den Erkrankten, dass man wirklich entlastet wird vom Umfeld. Also, mhm, dass das Umfeld einfach mal mitdenkt, mal ein schönes Essen vorbeibringt.
Nicht, aber was sind dann deine Tipps, sagst du den Angehörigen, sag diesen 15 Freunden, die da jeden Tag eine WhatsApp schicken, dass, also was sagst du denen dann, was ist dann der Tipp, wenn man in die Situation kommt?
Ja, es ist ungeheuer schwer, weil, mhm, du brauchst ja auch diesen sozialen Zuspruch. Du, mhm, brauchst den sozialen Zusammenhang. Du willst die 15 nicht vergrätzen. Mhm. So. Und du willst ja, dass sie irgendwie Anteil nehmen. Mhm. Ja? Also wie kannst du dich verständlich machen? Es ist wirklich eine ganz schwere Situation.
Eine WhatsApp-Gruppe bilden. Ja, alle mit einer SMS dann vielleicht.
Ja. Das oder vielleicht die beste Freundin wirklich zu bitten, das einmal zu kommunizieren, mhm, und auch Wünsche zu äußern.
Also zu delegieren, dass man, ja, sich eher, dass man selber jemand definiert, der dann die Pressesprecherin ist sozusagen.
Das, ja, und es auch zu erweitern. Mhm. Also viele, die mitfühlend sind und wissen wollen, wie ist die Situation, bieten auch Hilfe an. Das Problem ist nur, der Angehörige braucht auch die Kraft und die Zeit, die Hilfe anzunehmen und sich zu überlegen, was brauche ich gerade und was brauche ich von wem und wie erkläre ich so, dass es nicht im Endeffekt mehr Arbeit ist, es zu erbitten, als es selber zu machen, mal eben schnell. Und Angehörige sind aber gut beraten, gleich zu Anfang die Beziehungen dahin zu trainieren, dass das soziale Umfeld nicht nur die Nachfragenden sind, wie geht es, sondern dass das soziale Umfeld wirklich mit kleinen Hilfeleistungen mit einspringt. Und am Anfang hat man vielleicht noch die Kraft und freut sich auch, so letzte Liebesdienste quasi selber verrichten zu können. Aber wenn die Kraft erst nachlässt, ist das Umfeld nicht geübt zu helfen, weil man hat es nie erbeten, man selber ist ungeübt, um Hilfe zu bitten, man ist kein eingespieltes Team. Also ich glaube, ein Angehöriger ist gut beraten, sich selber zu sagen, so, wir brauchen mindestens 5 Leute, die sich irgendwie engagieren. Jeder mit seinem Zeitkontingent, jeder mit seinen Talenten. Und ich darf wünschen. Den anderen tut das gut. Helfen zu dürfen, ist eine gute Sache.
Das heißt also, man sucht sich am besten eigentlich im eigenen Freundeskreis die Ehrenamtlichen sozusagen.
Genau, das ist der ganz vornehme Weg. Allerdings, die Freunde sind auch mit Betroffene. Die gehen auch mit in die Trauer. Insofern ist es für die Freunde gar nicht wirklich möglich zu abstrahieren und zu sagen, ich stelle dich jetzt mal in den Mittelpunkt. Die sind auch betroffen. Also idealerweise ein kleiner, fester, guter Freundeskreis, der wirklich parat ist, plus eine außenstehende Person, die nicht mit in die Trauer geht.
Das kann dann eine Hospizmitarbeiterin zum Beispiel sein, ja, die berät.
Ja, oder begleitet.
Ja.
Das ist noch besser. Also beraten tut man ja punktuell an so Weichenstellungen und begleiten ist wirklich, ich bleibe kontinuierlich an deiner Seite.
Worauf kommt es dann an, wenn man jetzt diese Nachricht bekommt, dass man vielleicht nur noch 2-3 Monate zu leben hat? Was ist den meisten dann am allerwichtigsten?
Also es zeigt sich immer wieder, dass die beste Altersvorsorge nicht die Geldanlage ist, sondern Freunde. Und eine gute Beziehung auch zu Familienangehörigen, vielleicht zu Nachbarn. Das heißt, getragen zu werden von einem sozialen Umfeld, das ist wirklich das, was das A und O einfach, dazu zu gehören. Nicht an den Rand plötzlich, sich am Rand wiederzufinden, denn sterben tun wir letztendlich ganz allein. Das ist ein sowieso einsamer Prozess in sich, also intrapsychisch, das kann man nicht teilen, aber dann zu wissen, die Menschen, die mein Leben begleitet haben, sind weiter an meiner Seite. Ich glaube, das ist wirklich das A und O.
Was ist den Menschen noch wichtig?
Selbstbestimmung, ganz wichtig. Ich möchte am Ende des Lebens nicht ein anderer werden müssen. Wir bewerten dein Lebenskonzept nicht. Das ist nicht unser Job, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht unser Anliegen. Du darfst genau der sein, der du bist. Du darfst als der sterben, der du gelebt hast. Selbstbestimmung und dieses, ich muss keine Kraft dafür aufwenden, mein Selbst in diesem Sinne, wie ich es eben definiert habe, zu verteidigen nach außen hin.
Ja.
Du musst doch was essen. Nun isst doch mal was. Musst du jetzt noch rauchen, wo du schon den Lungenkrebs hast? Ja. Solche Geschichten, das werden sie hier überhaupt nicht finden, auch nicht. Morgens um 8 gibt es aber Frühstück. Nein, wenn jemand morgens um 5 frühstücken möchte oder erst um 12 am Mittag, kriegt er um 12 am Mittag sein Frühstück oder morgens um 5. Also wirklich zurück zu sich selber zu finden und der zu sein, der ich bin.
Ich würde so gerne noch mal bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten fragen. Ich höre ganz oft davon, dass, und ich habe es auch selber fest vor, sobald meine Kinder ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind und ich wieder ein bisschen Luft habe, mich da zu engagieren. Ich habe auch gehört, dass es für viele eine sehr große Glückserfahrung ist. Also, dass einem das sehr, sehr viel zurückgibt. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass man mit egoistischen Zielen in die ehrenamtliche Tätigkeit geht, aber ich höre von so vielen Frauen, dass einem das ganz viel gibt.
Ja, so ist es. Ja. Sonst würden uns die Ehrenamtlichen auch nach der ersten, zweiten, dritten Begleitung wegbleiben.
Ja.
Und die, die es wirklich so vor dem Hintergrund machen, ach, ich möchte mich für andere aufopfern, sind hier auch wirklich falsch.
Ja.
Das heißt, das Motiv, es soll mir selber gut dabei gehen, ist absolut notwendig für diese Tätigkeit.
Ja.
Und ja, du wirst Ehrenamtliche erleben das in der Sterbebegleitung, übrigens auch in der Angehörigenbegleitung. Also gerade ambulant begleiten wir genauso viel Angehörige wie sterbende Menschen.
Mhm.
Und das sind interessanterweise oft Menschen, die wirklich voll im Beruf stehen und manchmal auch mehr als 40 Wochenstunden haben. Wo nehmen die Zeit her, auch die Mütter und so weiter?
Ja.
Also viele Ehrenamtliche erleben ihren Einsatz wie ein Zeitgeschenk. Weil in dem Moment, wo du die Tür durchschreitest zum Zimmer oder zur Wohnung eines Sterbenden oder eines Angehörigen, steht deine Zeit still. Ja? Deine Themen, oh je, wie komme ich nur durch dieses wirklich anstrengende Leben,
ja, relativieren sich. Ne?
Nee,
ja.
Die verstummen.
Ach, die verstummen.
Okay. Die verstummen.
Ja.
Ja, es ist wie ein Urlaub vom Ego, nicht Ego im negativen Sinne, sondern Ego im Sinne von, wir müssen alle überleben. Mhm. Und damit sind wir ständig im Kopf beschäftigt, wie überlebe ich dieses chaotische
total.
Leben.
Ja.
In dem Moment, wo du die Tür durchschreitest, wird das still. Und du hast ganz oft das Gefühl, dass deine Zeit eben auch stillsteht.
Mhm.
Das ist kein reiner Automatismus, das ist etwas, was man in dem Befähigungskurs lernt. Ehrenamtliche Sterbebegleiter werden ja intensiv fortgebildet über mehrere Monate. Also es ist eine Haltung der Achtsamkeit, die gelernt wird, die auch sicher nicht über 5 Stunden aufrechtzuerhalten ist. Aber sie ist aufrechtzuerhalten über eine halbe Stunde, über eine Stunde, über 2 Stunden, manchmal über 3 Stunden, je nach Situation. Und dann muss der Ehrenamtliche auch wieder zurück in sein Leben. Genau, also auf der einen Seite kostet es Kraft, weil dieses ist wie eine Meditation. Das kostet auch Kraft, alles loszulassen, immer wieder sich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Mhm. Aber es schenkt Kraft und du gehst raus aus der Begegnung und hast ganz oft das Gefühl, mir ist gerade Zeit geschenkt worden. Es ist nicht weniger Zeit, die ich jetzt habe, sondern mehr.
Und in der Ausbildung lernt man völlig, sich zurückzustellen und für den anderen da zu sein.
Genau.
Also die totale Achtsamkeit mit dem anderen sozusagen.
Genau. Also ja. Ich verwende jetzt mal so ein ganz altmodisches, anrüchiges Wort, am besten gleich 2 davon. Also ich sage immer dienen.
Mhm.
Dienen ist ja ganz altmodisch und ganz anrüchig und demütig.
Mhm.
Ja? Also im Sinne von hochmütig ist, ich weiß, wie es geht und demütig, nee, ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin noch nicht gestorben. Ich habe diesen Angehörigen noch nie verloren und dienen im Sinne von, ich bewerte nicht die Wünsche des anderen und ich tue einfach, was mir gesagt wird. Also so ein ganz schönes Beispiel ist folgendes, eine ehrenamtliche Hospizlerin, die selber also gut strukturiertes und immer gern organisiert und Ordnung schafft und so, kommt eine ziemlich verdreckte, verstaubte Wohnung und so weiter und denkt, ah, hier ist jetzt aber richtig was zu tun. Der freut sich, gut, dass er mich hat, denn das kann ich. So, und dann sagt der andere, oh, gleich kommt meine Lieblingsserie, irgend so eine Soap, setz dich doch zu mir, dass wir die Soap gemeinsam gucken können. So, und dann muss Frau Sauberfrau, strukturierte Sauberfrau, eine Soap gucken, die wirklich nicht nach ihrem Gusto ist, ja?
Ja.
Und ihr Zeitgeschenk, ihr kostbares Zeitgeschenk für diese Soap in der verdreckten Wohnung hergeben.
Ja.
Also hergeben wäre schon jetzt wieder das Vokabular, wo wir merken, sie ist aus der Haltung rausgefallen. Die richtige Haltung wäre zu sagen, oh, danke. Danke, dass die Situation für mich jetzt gerade so absurd ist, dass ich alle meine Konzepte fallen lassen kann und auch sofort erkenne, durch meinen inneren Widerstand, durch meine Verwunderung. Natürlich, das wird nicht aus dem Ärmel geschüttelt, ist klar. Und solche Besuche müssen auch gut nachbereitet werden. Also jeder, der diese Arbeit macht, schreibt nach jedem Besuch eine kleine Dokumentation. Und zwar nicht der schmutzige Felix sowieso, ließ mich nicht seine Wohnung putzen, verdammt nochmal, sondern der Scheinwerfer wird auf das eigene Ich gerichtet. Wie ging es mir? Also hochmotiviert und voller Kraft habe ich geklingelt und dachte schon, na, heute kann ich ja mal ordentlich putzen. So, und dann eben diesen eigenen inneren Prozess reflektieren und immer wieder zu gucken, bin ich noch auf dem Pfad der Tugend? Deshalb.
Das klingt fast therapeutisch für die Ehrenamtlichen.
Ja, also nicht wenige Ehrenamtliche sagen, also ich habe ja schon eine Psychotherapie gemacht, aber der Groschen ist erst in der Hospizarbeit gefallen. Das höre ich so oft.
Ja.
Oder auch dieses Erleben von Persönlichkeitswachstum ist enorm in der Hospizarbeit, wirklich enorm. Also viele beginnen hier und sagen, ich habe nie gedacht, dass es bedeutet, wenn ich hier ein Jahr Hospizarbeit mache, dass ich selbstverständlich danach meinen Job wechseln möchte oder was auch immer.
Weil die Menschen hier merken, worum es wirklich geht im Leben?
Ja, und weil sie auch sich selber nochmal anders erleben. Oh, ich kann auch so sein. Oh, auch das kann wichtig sein.
Ich kann mein Ego auch hinten anstellen.
Ja, ja. Und das, was ich immer dachte, was wichtig ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ja? Oder ich bin ja viel freier, als ich dachte. Also da passiert ganz viel.
Was ich auch gehört habe von der Freundin, die du gerade berätst in dieser schwierigen Lebensphase, die hat mir auch gesagt, es gibt neben all dieser Trauer und all diesen Schwierigkeiten, gibt es auch wahnsinnig emotionale und intensive Momente, die man vielleicht ohne den Tod vor Augen jetzt gar nicht haben würde.
Ja, der Tod oder der Tod, der sich am Horizont schon abzeigt, ist eine ungeheuer große Chance, Liebe noch einmal wirklich der Liebe die Türen zu öffnen und auch so Prozesse wie Vergebung. Und zwar nicht nach dem Motto Torschlusspanik, sondern es scheint ein davon abgelöster Prozess zu sein, weil zuerst stirbt das Ego. Also ich beschreibe das immer so, wir sind eigentlich Zwiebeln, wir sind nicht, ja, Zwiebeln. Erst kommt diese harte Schale und vielleicht ist sie auch noch ein bisschen erdig und schmuddelig. So, und das wird nach innen hin immer zarter. Und der Sterbeprozess, ich erlebe ihn eben so, dass immer mehr Schalen von uns abfallen. Die tragen Verantwortung, diese Schalen, die tragen vielleicht Schuld, die tragen vielleicht Vorwurf. Die tragen vielleicht Wollen, ganz viel Wollen, ich will aber. Und eben, also ich, Ego. Und der zarte, zarte Kern in der Zwiebel, oder Kern ist es ja gerade nicht, sondern das ganz Zarte, was dann schließlich innen drin ist, das ist wirklich ganz bereit zu lieben, ganz bereit zu vergeben, ganz bereit Ja zu sagen. Und interessanterweise ist nicht nur der sterbende Mensch diese Zwiebel, sondern auch die Begegnung mit dem Sterbenden ist auch eine Art Zwiebel, die sich entblättert. Also es ist wie so ein Prozess, wo ganz viel Chance auf Zartheit drin steckt.
Und dann bleibt, wenn ich das Bild richtig verstehe, am Ende ganz viel Liebe.
Genau, ganz genau. Die Liebe bleibt, der Tod nimmt.
Das ist doch ein schönes, beruhigendes Bild zum Ende, würde ich sagen.
Ja.
Vielen Dank für deine vielen schönen Tipps, Ratschläge, einfach alles. Danke.
Danke für das Interesse.